Die revolutionäre Kraft des Fühlens. Was es mit dieser Kraft auf sich hat und inwiefern die Revolution in unseren inneren Fühlprozessen schlummert, dies und vieles mehr möchte ich heute mit der Therapeutin und Gründerin der Bewegung Sehnsucht und Hunger, Maria Sanchez, besprechen. Frau Sanchez, schön, dass Sie heute hier sind.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Sanchez, ich werde Sie kurz vorstellen. Sie sind Therapeutin, geboren in Malaga in Spanien. Mit 5 Jahren sind Sie nach Deutschland gekommen, in Hamburg lebend, auch immer noch. Und dort haben Sie das Seminar- und Ausbildungszentrum Sehnsucht und Hunger gegründet. Sie sind die Gründerin der Bewegung Sehnsucht und Hunger und Essential Core. Was das im Einzelnen bedeutet, werden wir später noch besprechen. Das Buch Sehnsucht und Hunger – Heilung von emotionalem Essen erschien 2009. Es folgten weitere Buchveröffentlichungen sowie eine 2-jährige Radiosendung bei Radio Bremen durch Dick und Dünn mit Maria Sanchez, auch zum Thema emotionales Essen. Neben Ihrer Tätigkeit im Seminarzentrum Sehnsucht und Hunger halten Sie Vorträge im In- und Ausland. Sie sind auch auf YouTube bekannt. Man kann Vorträge und Interviews mit Ihnen schauen, sind auch sehr beliebt und viel geklickt. Und 2019 dann erschien Ihr aktuelles Buch, was wir hier auch auf dem Tisch liegen haben, Die revolutionäre Kraft des Fühlens, worum es auch in diesem Gespräch heute vor allem gehen soll. Aber zunächst einmal, Frau Sanchez, Sehnsucht und Hunger und Essential Core. Was hat es denn damit auf sich? Können Sie das kurz beschreiben? Mhm.
Sehnsucht und Hunger, Sie haben es ja schon gesagt, beschäftigt sich mit dem emotionalen Essproblem. Und worum es dabei geht, ist, dass wir ohne eine Form von Reglementierung, also ohne einen Ernährungsplan oder ohne Sportprogramme, sondern rein den Fokus auf das psychische Gewicht habend, dass wir uns dieser ganzen Thematik annähern. Und da die Menschen erlernen bei Sehnsucht und Hunger eine Art emotionale Selbstbegleitung, wie sie den Essdruck als Wegweiser nutzen, lernen. Normalerweise wollen wir ja immer den Essdruck bekämpfen, aber genau dadurch bleiben wir in diesem ganzen Leidenskreislauf stecken. Und wenn man lernt, den Essdruck als Wegweiser zu nutzen, wenn wir lernen, auf das psychische Gewicht den Blick zu richten, dann kann sich eine Menge verändern. Dann können wir aus diesem ganzen Teufelskreis des zu viel Essens und dann wieder Kontrolle und wieder zu viel Essens langsam aussteigen. Und irgendwann hat mich jemand gefragt oder haben mehrere Leute mich gefragt, aber es war vor allem am Ende eine Mail, die mich erreicht hat, weil Menschen fragten, muss ich denn erst eine Essstörung bekommen, damit ich auf Ihr Seminar, auf Ihre Veranstaltung gehen kann, um diese Selbstbegleitung zu erlernen? Denn um das Essen an sich geht es ja in der Tiefe nie. Das Essen ist ja ein Ersatzmittel, das wir nehmen. Und wenn man sich eben auf diesen Weg macht und die emotionale Selbstbegleitung lernt, dann kommen natürlich ganz andere Symptome zum Vorschein. Depressionen oder Angstzustände und so weiter. Und die kann man mit behandeln, weil es eben auf dem Weg liegt. Und als dann irgendwann der Mann einer Frau, die auf einem meiner Seminare war, mich eben konkret anschrieb und eben sagte, muss ich eine Essstörung bekommen, damit ich das auch erlernen kann, war klar, ich muss es öffnen, das Ganze. Und auf meinem Weg war es ja auch so, dass auch meine Leiden eben nicht nur das emotionale Essen damals beinhalteten, sondern eben auch Depressionen und Angststörungen.
Ja, und das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage an Sie gewesen, inwiefern eigentlich Ihr persönlicher Leidensweg auch prägend ist für Ihre Tätigkeit heute als Therapeutin.
Also das ist der Ursprung meines ganzen Handelns und meines Seins heute als Therapeutin und als Ausbilderin ja auch. Ich habe, wie Sie auch sagten, ein Zentrum in Hamburg, ein Ausbildungszentrum in Hamburg für Essential Core, also an allen anderen Symptomen außer dem Essen entlang und eben Sehnsucht und Hunger am Essen entlang. Und meine persönliche Leidensgeschichte war die Initiation des Ganzen. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, du wirst irgendwann mal Bücher schreiben, Vorträge geben und Veranstaltungen abhalten im Bereich Psychologie, Depressionen im ganz speziellen oder anderen chronischen Symptomen und emotionales Essen, dem hätte ich einen Vogel gezeigt.
Weil es Ihnen so schlecht ging,
ja,
damals?
Weil ich einfach ganz tief im Leidenssumpf drin war.
Wie war das denn bei Ihnen? Was war das? Das war das emotionale Essen, von dem Sie betroffen waren? Und
Depression, ich war lange Zeit suizidal auch damals. Es ist für mich heute wie ein anderes Leben, ja. Aber damals war das so. Und ich hatte schon seit meiner Kindheit auch eine schwere Angststörung, die lange Zeit nicht aufgefallen war, weil ich sie vor allem nachts hatte. Und das war schon sehr extrem. Und meine Geschichte ist von starken traumatischen Ereignissen geprägt. Und ich bin halt, habe das getan, was ganz viele Menschen tun. Ich habe versucht, das zu kompensieren über Leistung. Ich habe ganz viel gemacht. Und mit Anfang 20 ging das nicht mehr. Da hatte ich einen Zusammenbruch. Und dann brachen diese traumatischen Erlebnisse ins Bewusstsein durch. Und dann war ich lange Zeit in einem sehr dunklen Raum innerlich. Mhm.
Frau Sanchez, ich würde gern zum Inhalt auch weiter des Buches kommen. Und erstmal muss ich sagen, es ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Mhm. Also ich hatte beim Lesen persönlich auch das Gefühl, eine Art der Selbsttherapie zu machen. Mhm, es sind ja auch viele Übungen drin, die einen da ein bisschen an die Hand nehmen. Und ich finde, man merkt, dass es ein Buch ist, was wirklich sehr nah am Menschen ist. Mhm. Also ein Plädoyer für den Menschen in seiner Ganzheit und überhaupt nicht schwarz-weiß. Und das war sehr angenehm zu lesen.
Das freut mich sehr, das ist schön.
Mhm. Und meine folgende Frage möchte ich direkt mit den einleitenden Sätzen Ihres Buches beginnen, die ich sehr, sehr schön fand, die da lauten: Mit uns ist nichts verkehrt. Wir sind keine Fehler, die man berichtigen muss. Unsere Störungen sind die Zeugen einer verloren gegangenen emotionalen Intimität mit uns selbst. In ihnen eingesperrt wartet das Leben, unser Leben. Frau Sanchez, von welchem Leben genau sprechen Sie da? Leben wir denn nicht alle unser Leben?
Also wir leben auf jeden Fall alle ein Leben, das ist ja klar. Aber die Frage ist ja, wodurch sind wir eigentlich geprägt? Denn wenn wir in eine Familie hineingeboren werden, dann müssen wir ja erstmal sehen, wie wir klarkommen. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung und wir bauen oder entwickeln in uns bestimmte Muster, bestimmte Dynamiken, damit wir diese Liebe und Anerkennung bekommen. Und manche Persönlichkeitsseiten von uns müssen wir wie ins Aus schießen und als nicht zugehörig zu uns empfinden. Und dann kommen wir in das hinein, was ich ein Selbstoptimierungskampf nenne, der für uns so normal ist. Und wenn wir das tun, wenn wir das nicht hinterfragen, wenn wir nicht unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Aktionen hinterfragen, dann laufen wir Gefahr, dass wir das von unseren Eltern übernehmen, was sie schon von ihren Eltern übernommen haben. Und dann sind wir, um es ganz überspitzt zu sagen, Kopien von Kopien von Kopien.
Keine Originale.
Genau. Und ein Heilungsweg besteht ja darin, dass wir wieder aufwachen und dass wir unseren Wesen Kern leben können, dass wir wieder zu Originalen werden können. Deshalb, wenn Sie fragen, leben wir nicht unser Leben, finde ich die Frage ganz spannend und ich würde sie am liebsten an Menschen zurückgeben. Wessen Leben lebe ich eigentlich? Denn wenn ich nie hinterfragt habe, was ist der Antrieb für mein Handeln oder für mein Empfinden, dann ist die Gefahr groß, dass ich vielleicht nicht ganz mich selbst lebe.
Da sind wir ja auch beim Thema der Urwunde, die Sie beschreiben im ersten Teil Ihres Buches. Die scheint ja sehr viel mit diesem nicht gelebten Leben in uns zu tun zu haben. Was ist denn diese Urwunde? Kann man das erklären?
Ja, wir kommen auf die Welt mit einer emotionalen Ganzheit. Wir sind zutiefst fühlende Wesen. Manchmal vergessen wir das, dass der ganze Denkapparat ja viel später erst in unser Leben kommt. Aber fühlen tun wir von Anfang an. Unser Ich-Bewusstsein wird sich erst entwickeln im Laufe oder nach ungefähr 18 Monaten. Auch das ganze episodische Gedächtnis, unsere ganze Art denken zu können in der Form, wie wir es auch als Erwachsene letztlich ja auch können, baut sich ja langsam erst auf. Aber fühlen tun wir von Anfang an. Und wenn man das jetzt als eine emotionale Ganzheit beschreiben möchte, dann kommen wir genau so auf die Welt. Und jetzt erleben wir aber in unserer Familie, dass manche Gefühle anerkannt sind, da bekomme ich eben diese Aufmerksamkeit, und andere nicht. Meine Eltern müssen es nicht mal gesagt haben, unsere Eltern müssen es nicht gesagt haben, wenn in meiner Familie nie jemand weint, ist klar, dass Weinen irgendwie nicht so gut ist. Mhm. Und daraufhin muss ich als Kind eine unbewusste Meisterleistung vollbringen. Ich spalte mich auf in ein geliebtes Kind und ein ungeliebtes Kind. Weil die Wunde, der Schmerz, die Urangst, dass ich so, wie ich bin, nicht bei meinen Eltern, bei meinen engen Bezugspersonen und damit ja die Welt, sie repräsentieren ja die Welt, dass ich dort nicht landen kann, ist ein ganz, ganz tiefer Schmerz.
Mhm.
Ja. Und wir müssen etwas tun, wir müssen etwas entwickeln, um damit klarzukommen. Und das ist diese Spaltung in geliebtes und ungeliebtes Kind. Und unsere Sprache ist voll davon. Ne?
Mhm.
Wir glauben, wir müssen immer gegen uns kämpfen. Wir empfinden bestimmte Persönlichkeitsseiten in uns als nicht zu uns zugehörig. Die Depressive in uns.
Die will man weghaben.
Die will man weghaben, die wollen wir nicht haben. Die Essende, dann glauben wir, es gebe einen Schweinehund.
Da kommen wir später auch noch drauf.
Ja. Das, unsere Sprache ist voll davon. Wir sind eine geliebte Kindgesellschaft, könnte ich auch sagen. Und wir entwickeln das, um letztlich uns davor zu bewahren, den Urschmerz und die Urangst, die Urwunde, von der Sie eben sprachen, um die nicht fühlen zu müssen. Wir kommen in einen Optimierungskampf. Wir müssen besser werden, noch besser, noch besser, um davon weit wegzukommen.
Um diese Dynamik zwischen dem geliebten und ungeliebten Kind ein bisschen haptischer zu machen. Sie haben da ein Beispiel im Buch von den Brüdern Björn und Paul. Der Kleine ist 5, der Große Paul ist 7 und Björn beginnt eifersüchtig zu werden auf seinen Bruder und fängt an, ihn zu hassen. So.
Genau.
Vielleicht können Sie anhand dieses Beispiels mal verdeutlichen, wie diese Dynamik zwischen dem geliebten und ungeliebten Kind funktioniert und auch welche Rolle da die Eltern spielen.
Gerne. Ja, also Björn und Paul, wenn wir jetzt zwei Kinder haben und die sind Geschwister und ein Kind, dem fällt es vielleicht sehr leicht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das Kind wird dafür gelobt, ne? Wenn es Weihnachten ein Gedicht vorträgt, dann wird applaudiert und alle finden das wunderbar. Jetzt kann es aber sein, dass sein Bruder das nicht so kann. Der Bruder ist vielleicht ein bisschen ängstlicher und der traut sich nicht. Und jetzt versucht vielleicht die Mutter in bester Absicht, dem ängstlichen Kind zu sagen, ach komm, du kannst das doch auch, du kannst das doch auch. Und zerrt ihn vielleicht nach vorne in bester Absicht. Das muss ja überhaupt nicht böse gemeint sein. Und der Junge kann das aber nicht so gut wie sein Bruder. Und selbst wenn die Eltern oder andere Leute, die dann in dem Raum sind, sagen, das machst du ganz wunderbar, wird dieses Kind spüren, nein, ich kann das nicht so gut wie mein Bruder. Und daraufhin muss es ja irgendwo hin mit seinen Empfindungen. Und manche Kinder entwickeln dann Aggressionen gegen den Bruder oder gegen die Schwester, die das eben ganz toll kann. Und wenn ich jetzt als Mutter oder als Vater, als Bezugsperson nicht genug emotionale Reife habe, weil ich selber vielleicht noch stark im geliebten Kind drin bin, dann werde ich, wenn mein Sohn versucht, meine Tochter zu hauen, werde ich das verbieten und werde sagen, das geht gar nicht. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wenn ich nicht in die Welt meines Kindes eintauche und nicht nur, indem ich am Ende hoffe, dass seine Aggressionen verschwinden, sondern wenn ich eintauche, um wirklich fühlend dem Kind seine eigene Welt zu erschließen, weil darum geht es ja. Rational nur zu sagen, du darfst nicht hauen, wo soll das Kind denn jetzt hin mit seinen Spannungen? Es hat ja nicht gehauen, weil es irgendwie lustig war, sondern weil es Spannung hat, emotionale Spannung. Und wenn wir das also jetzt verbieten, muss das Kind irgendwas finden, um diese Spannung zu unterdrücken. Manche Kinder fangen an zu essen. Andere fangen an, was anderes zu tun. Manche Ausgleichsmöglichkeiten sind anerkannt. Manche machen ganz viel Sport, um Spannung auch abzubauen. Und dann werden sie gelobt.
Oder sehr fleißig in der Schule.
Fleißig, super in der Schule. Aber letztlich geht es darum, dass wir als Eltern aufgefordert sind, und das können wir nur, wenn wir bei uns selber das auch erfahren haben, dass wir in die Welt des Kindes eintauchen und der Aggression oder der Traurigkeit oder was immer da ist, ein Daseinsrecht zugestehen. Das Kind kann sich seine eigene Welt nur erschließen durch uns. Wir sind die Brücke in seine Welt hinein. Und wenn wir bestimmte Dinge ausgrenzen, wenn wir sagen, ja, aber das kannst du doch anders lösen und so, dann mentalisieren wir etwas, wo es aber eigentlich um Emotionen geht.
Das ist also das Problem, das Mentalisieren von Emotionen.
Machen wir ganz viel in unserer Gesellschaft, ganz
viel. Das heißt, der Kleine sollte eigentlich in die Rolle der Autonomie mehr versetzt werden, dass er sein eigenes Gefühl kennenlernt als Informationsträger für sich selbst?
Ganz genau, darum geht es. Mhm. Und ich würde dem Jungen natürlich nicht sagen, du darfst deine Schwester weiter hauen oder deinen Bruder, aber ich würde versuchen, ihm eine Möglichkeit zu geben oder ihr eine Möglichkeit zu geben, dass sie die Aggression erfahren kann, auf dem Kissen hauen, irgendwo, wo es ungefährlicher ist und dabei sich selber kennenlernen können. Mal fragen, ne, wie ist das eigentlich, wenn du da drauf schlägst? Mhm. Und wenn er dann vielleicht sagt, es tut gut, ja, wo fühlst du denn, dass es gut tut? Mhm. Dass der Junge auch oder das Mädchen auch merken, es muss nicht eine andere Person hauen, um sich innerlich ein bisschen Raum zu verschaffen, aber es sind viele Steps notwendig und meistens tun wir das eben nicht, weil wir selbst in unserer Gesellschaft diesen Umgang mit uns selbst nicht haben. Die meisten haben das leider nicht.
Sehr schade. Ja. Wir müssen alle Sehnsucht- und Hungertherapeuten werden. Oder Essential Core, um dem ein bisschen mehr auf die Schliche zu kommen.
Ich hoffe, dass man nicht Therapeutin oder Therapeut werden muss, sondern letztlich geht es ja darum, dass man sich selbst überhaupt auf einen Weg begibt, zu erfahren, wer bin ich eigentlich? Ja. Wer bin ich jenseits von gut und schlecht? Mhm. Weil wir sind viel zu schnell mit dem ganzen Verurteilen von uns selbst. Ne?
Sie benennen das ja als biografisches Schutzprogramm. Können Sie erklären, woraus besteht genau dieses biografische Schutzprogramm oder Überlebensprogramm in uns?
Wenn wir eben nicht in Kontakt mit der Urwunde kommen wollen, dann brauchen wir etwas, was uns ständig in Bewegung hält. Und das ist eben das Streben nach dem geliebten Kind. Wir wollen noch hübscher, noch schlanker, noch intelligenter, noch beliebter und ich weiß nicht was werden. Und wir können das nur erreichen oder zumindest uns ins Fahrwasser begeben, um das zu erreichen, indem wir das ungeliebte Kind, die Persönlichkeitsseiten in uns, die dem nicht entsprechen können, die langsamer sind, träumerischer sind, übergewichtig sind und so weiter, indem wir sie bekämpfen. Und indem wir nach dem geliebten Kind streben und das ungeliebte Kind versuchen loszuwerden, steigen wir in einen Selbstoptimierungskampf ein. Und das ist das Schutzprogramm. Wir bleiben ewig auf bestimmten Bühnen hängen. Ich kann mich ganz lange Zeit mit meiner Depression beschäftigen. Was muss ich machen, damit es mir besser geht? Ich kann mich ständig mit Ernährungsplänen beschäftigen. Was muss ich machen, damit ich schlanker werde? Oder mit Beziehungsthemen beschäftigen. Was muss ich machen, damit ich den richtigen Partner finde? Fakt ist, wir sind ständig am Machen. Und der Schutz besteht darin, dass wir dadurch, dass wir wie in einer Art Hypnose sind, in Anführungsstrichen, von Machen, dass wir nicht stehen bleiben und das Eigentliche, was nämlich da ist, wenn man da einsteigt, dann werden wir spüren, da ist eine Menge an Schmerz, eine Menge an Angst da, aus ganz anderen Zeiten, aus Kindertagen. Und das Schutzprogramm bewahrt uns davor durch das Machen, dass wir da rankommen.
Und welche Rolle spielen die inneren Kritiker dabei in uns?
Eine ganz, ganz wichtige. Innere Kritiker können wir auf verschiedene Arten in uns aufbauen. Manchmal haben wir bestimmte Seiten in uns aufgebaut, weil unser Gegenüber, also unser Vater, unsere Mutter oder enge Bezugspersonen das direkt gesagt haben zu uns, du bist nichts wert, du bist zu dumm und so weiter. Aber manchmal bauen wir auch innere Kritiker auf, weil wir versuchen, eine Kontrolle über eine Situation zu bekommen oder über einen inneren Zustand. Wenn ich nach dem geliebten Kind trachte, wenn ich danach strebe, dem geliebten Kind zu entsprechen und ich drohe, rauszufallen, dann kommen meine inneren Kritiker. Ich könnte auch sagen, es gibt ein Vorstellungsbild, wie ich sein soll und wie ich eingangs meinte, das ist so wichtig zu überprüfen, weil es oft ein Vorstellungsbild ist, von dem wir glauben, so will ich sein, aber eigentlich ist es entsprungen aus dem, so sollte ich sein. Mhm. Jemand hat seinen Wunsch an mich herangetragen.
Und wir verwechseln ihn mit dem eigenen.
Ganz genau. Und wenn wir das nicht überprüfen, haben wir ein Problem. Aber der Kritiker oder die inneren Kritiker, und das kann ja sehr, sehr schmerzhaft sein. Also meine Kritiker damals waren wahnsinnig stark. Die haben mich sehr, sehr fertig gemacht innerlich. Wir würden oft ja nicht mit jemandem oder erlauben, dass jemand mit uns spricht, wie innere Kritiker mit uns innerlich oft reden.
Ja.
Die Kritiker halten uns oder versuchen uns immer auf der geliebten Kindspur zu halten. Dann fallen wir ein bisschen raus, wir essen zu viel, dann kommt diese Klatsche des Kritikers, diese ganz abwertenden, verurteilenden Gedanken. Und daraufhin reiße ich mich wieder am Riemen und
mehr
gehe
Disziplin,
wieder. Ganz genau.
Mehr Optimierung.
Nochmal, und ich muss noch mehr aufpassen und noch mehr Sport und noch mehr auf meine Ernährung achten. Es reicht nie. Mhm. Wir kommen, wenn wir im Fahrwasser des geliebten Kindes sind, bei uns nie an.
Sie benennen auch im Buch ein Beispiel von einer Freundin von Ihnen, die von ihrem Mann verlassen worden ist. Vielleicht kann man daran an diesem Beispiel nochmal deutlich machen, wie sich diese Leidensspirale äußern kann, wenn man in dieser geliebten Kind-Identität verhaftet ist.
Ja, also bei dieser Freundin von mir war es so, dass sie nach langer Zeit, nach über 20 Jahren Ehe, verlassen wurde. Und bis dahin hatte sie das Empfinden, ihr Leben sei wunderbar. Sie fühlte sich in Sicherheit. Es gab manchmal Anzeichen dafür, dass etwas nicht ganz stimmte in ihr selbst, weil sie manchmal versumpft ist, wie sie es selbst genannt hat, in Computerspiele. Sie kam dann nicht von den Computerspielen weg. Aber irgendwann hatte sie sich wieder im Griff und dann war das okay. Und bei ihr war das so, und das ist natürlich nicht bei jedem so, aber bei ihr war das so, und es gibt Menschen, bei denen ist das so, die Ehe, das Zusammensein mit dem Partner, war letztlich wie ein Betäubungspflaster für verschiedene Wunden in ihr. Sie hat das nicht gemerkt, weil sie durch den Rahmen, diese Sicherheit, die diese Ehe gegeben hat, die Familie gegeben hat, kam sie eben nur am Rande in Kontakt mit den ungeliebten Kindern. Aber als sie verlassen wurde, brach sie ganz tief ein. Dass wir trauern, wenn wir verlassen werden, ist ja normal.
Ja.
Aber diese Trauer hört ja irgendwann auch auf.
Mhm.
Und bei ihr war es so, sie fiel ins Bodenlose. Das heißt, sie konnte den Rahmen des geliebten Kindes nicht mehr aufrechterhalten und das ungeliebte Kind wirklich ganz alte Wunden, von denen sie auch später sagte, nach einer Weile, das hat mit dem Verlassenwerden nichts mehr zu tun, Maria. Die brachen dann sich ihren Weg ins Bewusstsein und das war sehr schlimm für sie.
Das ist dann auch ein Zeichen dafür, dass sie sich über eine bestimmte Rolle, über die Rolle innerhalb dieser Ehe, extrem definiert hat.
Genau, das tun wir übrigens ja fast immer.
Das glaube ich auch.
Also
ja.
Das kann, und da sind viele Rollen, die sind sehr anerkannt in unserer Gesellschaft. Und im Buch ist ja auch eine Übung, wo es darum geht, mal sich jenseits der Rollen zu erfahren. Wer bin ich eigentlich jenseits meiner Mutterrolle, jenseits meiner Partnerrolle? Wer bin ich, ohne dass ich in irgendeiner Rollenerfüllung bin.
Das heißt, es würde sich lohnen, sich mal in diese Rolle hineinzuversetzen, ohne eine Rolle zu sein.
Ja,
und
genau.
Daran könnten wir das erkennen, ob wir da extrem unterwegs sind und uns über eine bestimmte Rolle definieren.
Genau, weil letztlich, wenn wir uns vorstellten, wer bin ich denn, wenn ich nicht meine Kinder versorge? Wer bin ich denn, wenn ich nicht diesen Job habe? Wer bin ich denn, wenn ich nicht den Partner habe? Dann geht es ja nicht darum, dass wir anstreben, als Eremitin irgendwo auf dem Berg zu sitzen. Das ist ja Quatsch, wir leben ja in der Gesellschaft. Und es ist ja auch wunderbar, sich um Kinder zu kümmern und wunderbar auch in Beziehung zu sein. Aber wenn wir uns darüber definieren, dann bedient die ganze Zeit das Schutzprogramm. Und wenn das dann nicht mehr greift, die Kinder gehen aus dem Haus oder Altersdepressionen, Menschen können nicht mehr arbeiten ab einem bestimmten Alter, sie sind nicht, gehen in Rente, können nicht mehr diesen Rahmen halten und werden depressiv. Die Altersarmut ist ja ein großes, die Altersdepression ist ja ein großes Thema.
Ja. Auch die Depression unter Jugendlichen, das zitieren Sie ja auch im Buch, den Barmer-Report von 2018, wo auch deutlich wird, wie wahnsinnig hoch der Anstieg ist, auch bei der scheinbar gesunden Gruppe der Studierenden, die mittlerweile auch schon viele psychische Störungen aufweisen.
Ja.
Vielleicht können Sie noch mal anhand Ihres eigenen Beispiels, also Ihren persönlichen Selbstoptimierungskampf beschreiben.
Mhm.
Sie sprechen vom vergeblichen Versuch. Das
genau, also das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis, dass ich irgendwann gemerkt habe, bei mir war dieses Aha-Erlebnis am Essen entlang, dass es gar nicht darum ging, dass ich eine bestimmte Zahl auf der Waage erreichte. Denn ich hatte immer wieder Phasen, da war ich schlank, durch sehr viel Disziplin, durch viel Sport und durch Ernährungsumstellung oder auch Diäten, die ich damals gemacht habe. Und irgendwann wurde mir deutlich, dass auch wenn ich schlank war, war ich immer im Krieg. Ich hatte nie Frieden. Wenn andere gesagt haben, du bist total dünn, Maria, du bist wirklich schlank, fand ich mich immer zu dick. Meine Kritiker hörten nicht auf, mich innerlich sehr zu verurteilen. Das heißt, ich habe irgendwann herausgefunden, es geht nicht um die Zahl auf der Waage, es geht um das Versuchen, die Zahl zu halten oder den Versuch, die Zahl zu erreichen. Das Versuchen war das Entscheidende, weil das immer danach Streben, etwas zu halten oder etwas zu erhalten, etwas zu erreichen, hielt mich in diesem ganzen Selbstoptimierungskampf, in diesem Hamsterrad gefangen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass ich gemerkt hatte irgendwann, das Versuchen ist das Eigentliche. So komme ich nie an, weil ums Ankommen geht's nicht.
Ja, da sind wir auch beim Thema Selbstnähe. Sie schildern auch in Ihrem Buch ein, finde ich, spannendes und erschreckendes Experiment von Timothy Wilson von der University of Virginia, 2014 im Fachmagazin Science erschienen. Ich würde es mal kurz umreißen. Und zwar sollten Probanden 15 Minuten lang ohne Ablenkung in einen Raum gehen, dort Zeit verbringen, ohne Smartphone, Fernseher, völlig alleine. Und diese Probanden wurden vor dem Experiment befragt, ihr hättet die Möglichkeit, euch während diesen 15 Minuten einen Elektroschock zu verpassen. Das haben natürlich alle Probanden, wie wahrscheinlich die meisten Zuschauer und ich selber, würden das völlig ausschließen, denn selbstverständlich werde ich mir keinen Elektroschock verpassen. Das Ergebnis jedoch war, dass 2/3 der Männer und 1/4 der Frauen bereits nach wenigen Minuten auf den Knopf gedrückt haben, um sich selbstständig einen Elektroschock zu verpassen.
Wahnsinn, oder?
Fand ich auch wirklich Wahnsinn. Und was sagt das über unser Verhältnis zur Selbstnähe aus Ihrer Sicht?
Dass wir sie nicht wirklich haben. Also ich plädiere ja auch ganz stark in dem Buch dafür, dass wir die emotionale Intimität, die emotionale Nähe zu uns selbst wieder fühlen können. Das macht aber nicht schwuppdiwupp und dann haben wir sie. Denn es geht hier nicht um eine verklärte Form, um eine Pseudo-Akzeptanz oder um irgendeine Form von esoterischer Annahme, sondern hier geht es wirklich darum, dass wir, wenn wir stehen bleiben, wirklich erstmal wahrnehmen werden, mit großer Wahrscheinlichkeit, wie dieses Experiment ja auch zeigt, dass wir uns selbst nicht aushalten. Und das ist dann das Entree, das ist der Startpunkt unseres Weges. An der Stelle können wir beginnen, uns zu erkunden. Wie kommt es, dass wir die Person, mit der wir ja am intimsten sind, unser ganzes Leben, sind wir mit uns selbst. Wie ist es möglich, dass die Beziehung zu uns selbst so brüchig ist, dass wir nicht 15 Minuten, die meisten Menschen zumindest, oder vielleicht auch eine Stunde, dass wir uns selbst nicht aushalten können. Wie ist das eigentlich möglich? Und aus meiner Sicht liegt das eben daran, dass wir aufgrund des Schutzprogramms immer wieder weiter rennen müssen. Denn würden wir wirklich stehen bleiben, würden wir merken, es geht uns nicht so gut. Wir werden unruhig, unsere Gedanken gehen ständig hin und weg. Wir bemerken Schmerzen, die wir dann haben. Aber da beginnt das. Unsere Beziehung beginnt genau dort, nämlich damit, dass wir sagen, ich habe keine Beziehung wirklich gut oder keine gute Beziehung zu mir. Okay, starten wir da. Aber irgendwo ist es wichtig zu beginnen. Irgendwo müssen wir beginnen. Sonst, wie gesagt, bleiben wir Kopien von Kopien von Kopien. Und das ist doch so schade.
Ja,
dieses unglaublich kostbare Leben, das wir haben.
Ja, wir Menschen verfügen ja auch noch über andere Strategien, um uns selber auszuweichen, zahlreiche. Eine davon nennen Sie auch noch, und zwar, wenn Menschen oder Männer und Frauen sich mit Übungen beschäftigen sollen für sich selber. Also zum Beispiel jetzt mach es dir doch gemütlich und meditiere doch einmal, dass dann viele Männer und Frauen eine Art Müdigkeit überkommt.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass ich das persönlich von mir auch kenne. Ja. Was ist das für ein Phänomen?
Ja, das ist ich nenne es eben Abwehrschlaf. Wenn wir eine Übung machen, die uns in eine Nähe zu uns selbst bringen könnte. Ich kenne das auch von meinen Seminaren. Ich sage dann oft auch zu den Teilnehmerinnen oder den Teilnehmern, leg dich am besten nicht hin, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du dabei einschläfst, ist ziemlich hoch. Aber ganz oft und in der Regel ja auf jedem Seminar sagen eben Menschen, nee, ich bin ganz wach, ich kann das gut machen. Und dann schlafen sie ein, wenn es sozusagen heiß wird, wenn wir in innere Nähe zu uns selbst eben langsam kommen und wachen pünktlich wieder auf vor dem Gongschlag und sind dann wieder da. Das Schutzprogramm ist nicht böse, da ist nicht ein ein etwas Schlimmes in mir, was mich nicht, was mich sabotiert oder boykottiert. Diese Art des Denkens kann nur existieren, wenn ich im geliebten Kinddenken bin. Dann glaube ich ständig, etwas sabotiert mich. Dann erlebe ich die sabotierende Seite in mir als nicht ich. Aber wer soll das denn sonst sein? Ich bin es doch. Und wenn ich nicht mit diesem Etikett daran gehe, da werde ich boykottiert, sondern wirklich mit dem, was ist denn da eigentlich los, dann kann es eben sein, dass ich merke, eine Art des Schutzes, denn das ist es ja letztlich, das Schutzprogramm schützt, ist eben ein Abwehrschlaf. Und wenn ich das weiß, dann kann ich die Seite in mir, die Persönlichkeitsseite in mir, die mich da immer schläfrig macht, dass ich nicht in Kontakt komme mit bestimmten Emotionen in mir, kann ich beginnen kennenzulernen. Ist doch erstmal unglaublich interessant, faszinierend. Was passiert da eigentlich? Mhm. Ich möchte gerne was mitbekommen und ich werde ganz schläfrig und schlafe ein. Ist doch erstmal total faszinierend. Mhm. Dafür müssen wir aber tatsächlich uns auf das Wagnis einlassen, aus der geliebten Kindspur auszusteigen. Und das Lassen, das geht nicht mental. Das ist nicht möglich. Wir wachen aus dem geliebten Kind auf. Wenn ich mitbekomme, ich folge gerade einem bestimmten Vorstellungsbild, dann ist am Vorstellungsbild überhaupt nichts verkehrt. Die Seite in mir, die versucht, diesem Bild zu entsprechen, ist eine Zeitzeugin meiner Biografie. Irgendwann habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich so bin, bin ich in Sicherheit. Und ich kann mit dieser Zeitzeugin, mit dieser Seite in mir beginnen, mich zu begleiten. Zu dem Punkt, wo sie in mein Leben kam. Diese emotionale Selbstbegleitung steht eben ganz toll im Zentrum. Mhm. Und das ist eine spannende Reise. Die ist nicht immer angenehm. Am Anfang kann sie auch frustrierend sein, wenn wir merken, ich schraube ständig an mir rum. Immer. Aber wenn man nicht darauf aus ist, nicht mehr an sich rumzuschrauben, weil das ist auch schon wieder geliebtes Kind, sondern wenn wir darauf aus sind, die Schraubende in mir zu erkunden, dann kann ich langsam aufwachen aus dem Ganzen.
Frau Sanchez, Sie treffen im Buch die Unterscheidung zwischen einer Auszeit vom Alltag und der Flucht vor sich selbst.
Ja.
Woran können wir persönlich das denn erkennen, ob wir jetzt gerade einfach ein bisschen Abwechslung und Spaß wünschen, wenn wir lesen, Sport machen, Motorrad fahren, was auch immer, oder ob wir uns auf der Flucht vor uns selbst befinden? Mhm. Gibt es da eine Möglichkeit, dem auf die Schliche zu kommen?
Ja, indem ich mich frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt eben nicht zum Yoga gehe? Oder was passiert, wenn ich jetzt nicht diese Aktivität tue? Wenn in mir Unruhe aufkommt, wenn ich merke, oh, ich kann mit mir gar nicht gut sein. Und das wiederholt sich. Ich meine, dass wir manchmal Urlaub von der Welt brauchen und Urlaub auch von uns selbst brauchen, das halte ich für völlig normal. Wenn das aber der Normalzustand wird, ich muss in meiner Freizeit ständig etwas tun, ich muss auch da mich von mir selbst ablenken, selbst mit schönen Dingen. Letztlich kann alles, auch Yoga, auch Meditieren, alles kann zu einem Fluchtweg werden, wenn ich es tue, damit ich mir selbst in den ungeliebten Seiten in mir nicht begegne. Wenn ich unruhig bin und ich setze mich hin zum Meditieren, dann ist das ja erstmal wunderbar, solange ich irgendwann in der Ruhe, in der ich dann ja irgendwann bin, mich der Unruhe wieder zuwende. Mhm. Wenn ich das aber nicht tue, dann benutze ich das Meditieren als Pflaster. Immer wenn ich unruhig bin, meditiere ich. Und damit bleibe ich im Schutzprogramm, weil die unruhige Seite in mir grenze ich immer wieder aus. Und sie wird Jahre, Jahrzehnte immer wieder anklopfen. Und genau darin besteht ja die Chance. Unsere chronischen Symptome, die wirklich so viel Leid bringen können. Ich sage das immer wieder, dass ich das mit viel Respekt meine, wenn wir darüber sprechen. Das kann ja grausam sein, unter Depressionen zum Beispiel zu leiden. Aber unsere chronischen Symptome, wiederkehrenden leidvollen Symptome, sind wie ein Stachel im Fleisch, der uns daran erinnert, dass wir wieder Originale werden müssen und sollten. Dass wir aus der geliebten Kindspur aussteigen. Es geht nicht darum, depressiv zu bleiben. Das ist genau das Gleiche in Grün. Es geht darum, mitzubekommen, wir haben zwei Seiten. Wir haben die Depressive in uns und wir haben die Seite in uns, die sich von der Depression gestört fühlt. Wir haben zwei Seiten. Nicht nur die Depressive gilt es zu begleiten, kennenzulernen, sondern auch die Seite in uns, das geliebte Kind, was sagt, wann komme ich denn endlich in mein Leben? Mhm. Ich will das nicht haben. Weil heutzutage, wir sprechen so viel, Frau Lampe, wir sprechen so viel von Potenzialentfaltung und es gibt so viele Programme. Aber der Kern von Potenzialentfaltung ist Freude. Und viele Menschen machen aber Dinge oder tun Dinge aus Angst. Dann glaube ich, ich muss meditieren, weil ich sonst nicht Frieden finden kann.
Inneren Frieden, inneren Selbstliebe, Frieden.
Ja.
Alles Begriffe, sehr populär.
Das ist doch verrückt. Statt erst mal zu gucken, wenn ich mich nicht selbst liebe, wenn ich mich selbst ablehne oder hasse, dann startet da mein Weg. Dann kann ich ja nicht immer wieder einen Zuckerguss draufgießen, indem ich irgendwelche Übungen mache damit und dann fühle ich mich rosa, rot und weich. Nein, in mir ist es auf einer Ebene nicht rosa, rot und weich. Und dann ist es wichtig, diese Landschaft in mir, die sich eben nicht gut fühlt, die kennenzulernen. Wir sind nicht mit Selbsthass geboren. Wann kam der denn in mein Leben? Die Seite, die mich hasst, die ist auch eine Zeitzeugin. Und ich kann lernen, mich so zu begleiten, dass ich, wie Sie eingangs ja auch sagten, deswegen beginnt das Buch damit, dass ich ein tiefes Mitgefühl mit mir bekomme, nicht durch Mitgefühlübungen, die ich mache, sondern indem ich mich begleite, weil dann spüre ich, mit mir war nie was verkehrt. Die Depressive, die Übergewichtige, die Bulimische, die Ängstliche, da gibt es verdammt gute Gründe. Warum ich diese Seiten in mir aufgebaut habe. Mit mir ist nichts falsch. Ich bin kein Fehler, wie Sie vorhin ja auch vorgelesen hatten, den man korrigieren muss. Denn wer will eigentlich korrigieren, ist ja die Frage.
Ja, wir selber meinen, das immer machen zu müssen. Ja. Da sind wir auch beim Begriff des inneren Schweinehunds, den Sie ja sehr kritisch hinterfragen. Der ist ja sehr etabliert in unserer Gesellschaft. Also jeder spricht davon, zu viel Kuchen gegessen, ja, mein innerer Schweinehund. Zu wenig Sport gemacht, mein innerer Schweinehund war es. Wer ist denn dieser Schweinehund und was halten Sie von dem?
Ich glaube nicht, dass es ihn gibt. Ich habe in all den Jahren, und ich arbeite schon seit vielen Jahren als Therapeutin, nicht einen Schweinehund entdeckt.
Nicht?
Nein. Das ist immer nur die Kampfebene. Das ist die, wie ich oft sage, die oberste Eisspitze. Wenn wir da hängen bleiben, dann landen wir nie bei uns selbst. Solange wir glauben, in uns wäre was Böses, etwas, was man kontrollieren muss, in Zaum halten muss, bekommen wir gar nicht mit, dass wir sehr abfällig von uns selbst sprechen. Wenn meine Hand zu den Keksen greift und ich das Gefühl habe, das ist mein Schweinehund, sage ich damit ja, das bin ich gar nicht. Mhm. Aber wer ist das denn sonst? Und wenn ich nicht mit dem Begriff Schweinehund gleich zugange bin, sondern wenn ich erst mal unterstelle, dass das, was passiert, was ich mache, was ich tue, was ich denke, was ich fühle, dass das sein Grund hat, seinen Sinn hat, dass ich ihn im Augenblick noch nicht verstehe, heißt ja nicht, dass es ihn nicht gibt. Und es geht, wie gesagt, nicht um eine Pseudo-Akzeptanz, weil das halte ich für genauso unsinnig. Ein innerer Weg ist nicht nur rosarot. Ein innerer Weg tut auch weh. Aber wenn wir das tun, werden wir unglaublich stark belohnt. Und den Schweinehund, dass wir in unserer Gesellschaft von Schweinehund sprechen oder davon, dass man Ängste überwinden muss, Depression bekämpfen muss. Unsere Sprache ist so voll
von diesen negative Gedanken transformieren.
Furchtbar. Negative Gedanken transformieren. Wer will denn da in mir transformieren und warum? So häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, wird eben deutlich, da ist eine Angst. Wenn ich mich nicht transformiere, wenn ich mich nicht entwickle, dann komme ich nicht in mein Leben. Aber das ist so, als wenn jemand sagt, das Leben ist immer da. Aber hier ist es doch hier. Welche Seite in mir will transformieren? Weil Transformation macht man nicht, sie geschieht. Wenn ich ganz bis zum Ursprung komme, dort, wo etwas schwierig ist, wenn ich dem Prozess folge, dann geschieht Entwicklung, dann geschieht Heilung. Heilung macht man nicht. Sonst bleibt das auf einer Ebene, in der Tiefgarage sozusagen, komme ich gar nicht hin. Aus dem geliebten Kind kann ich nicht in Richtung Urwunde gehen. Das ist nicht möglich. Ich kann viel verändern, aber im Kern verändert sich nichts.
So erging es ja am Anfang auch Lisa, die ja auch uns in dem Buch immer wieder begleitet. Lisa war depressiv und als sie zu Ihnen kam, hatte sie ja schon einige Arbeit an sich selber geleistet, also Meditationsseminare gemacht, innere Kindarbeit, eine Analyse über ihre Gedanken. Und obwohl sie das schon so viele Jahre gemacht hatte, blieb sie ja doch depressiv. Womit hat das zu tun?
dass wenn wir versuchen, uns der Depression aus dem geliebten Kind zu nähern, und so war es ja bei Lisa ganz stark, sie hat sich wirklich sehr viel Mühe in all den Jahren gegeben, in bester Absicht auch, und hat sehr darunter gelitten, dass sie immer wieder dennoch schwere depressive Phasen hatte. Wenn wir versuchen, aus dem geliebten Kind uns dem ungeliebten Kind, dem depressiven, in ihrem Fall den depressiven Kind zu nähern, dann ist die nächste Depression, der nächste Depressionsschub da schon eingeleitet. Wenn ich Dinge tue, damit ich mich besser fühle und ich nicht mitbekomme, dass das Besserfühlen eigentlich nur der Vorstellung des geliebten Kindes entspricht, dann grenze ich das ungeliebte Kind automatisch aus. Das ist wie, wenn ich zu einem realen Kind von mir sage, ah, du bist da nicht so gut, ich hätte gerne, dass du anders bist. Dieses Kind wird das Verhältnis zu mir und zu diesem Kind, also untereinander, wird ganz stark leiden. Und dieses depressive Kind wird sich irgendwann seinen Weg bahnen, damit es auch ein Daseinsrecht haben kann. Mhm. Leben will leben, egal in welcher Form. Und wenn wir nicht wachsam sind an der Stelle, und das sind wir in unserer Gesellschaft, in der geliebten Kindgesellschaft eben häufig nicht, dann begebe ich mich auf die Spur, ich reiß mich zusammen, ich gehe zur Therapie, ich gehe zum Meditationskurs. Aber wenn ich nicht überprüfe, mache ich das nicht alles aus dem geliebten Kind heraus, dann wird das ungeliebte Kind mich irgendwann übermannen. Das ist nur eine Frage der Zeit, wann ich wieder in das andere Extrem falle. Und so gehen wir Ping-Pong-mäßig immer hin und her. Und vielleicht darf ich noch sagen, weil mir gerade vor ein paar Tagen, habe ich in einer psychotherapeutischen Zeitschrift gelesen, um das zu verdeutlichen, Frau Lampe, wie stark das in unserer Gesellschaft wirkt. Da hat eine sehr bekannte Kinderbuchautorin einen Artikel geschrieben, für Kinder, die ängstlich sind, also an Eltern natürlich, wie sie mit ihren ängstlichen Kindern umgehen können. Und sie hat eine Visualisierungsreise beschrieben. Mhm. Und die geht im Kern darum, dass das Kind die Augen schließt und dann kann es sich auf eine Zauberwiese innerlich begeben und da ist eine gute Fee. Mhm. Und das ängstliche Kind, die Ängste nehmen ja enorm zu bei den Kindern. Sie beschreibt, in diesem Artikel wird das auch beschrieben, dass die Zahl eben so gestiegen ist. Und auf dieser Zauberwiese ist ein Kinderspielplatz, ein Abenteuerspielplatz. Und dann wird eben beschrieben, wie dieses Kind, weil es ja in der Zauberwelt ist, sich jetzt mutig träumen kann. Mhm. Und dann soll es eine Rutsche hochgehen und die ist ganz hoch und es hat doll Angst am Anfang, aber es kann ja mutig sein in dieser Welt, in dieser inneren Welt. Und es geht auf diese Rutsche, rutscht runter und wird unten von den anderen Kindern mit Applaus empfangen. Mhm. Mit Applaus, und dann wird dann geschrieben, und sie beneiden dich. Mhm. Und ich dachte, ach du je. Und die Autorin hat es ganz sicher in ganz guter Absicht geschrieben. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Aber natürlich hat sie es aus dem geliebten Kind geschrieben.
Ein Symptom unserer Gesellschaft, ja. Diese
Weil was Geschichte. Ist das für, was ist das für eine, was ist das für ein Zeichen für das ängstliche Kind? Mhm. Ist doch furchtbar. Es ist, ängstlich bist du nicht so gut, sei lieber anders. Mhm. Aber wenn du mutig bist, dann hast du Anerkennung, dann hast du deinen Platz, dann bist du sicher. Ich finde das sehr, sehr traurig, wenn wir da nicht aufwachen.
Und dann sogar noch dieser Aspekt, dass man dann beneidet wird. Ja. Ne? Also es ist ja auch eigentlich nichts, was wir positiv bewerten.
Nein, genau.
Ja, in Ihrem Buch beschreiben Sie das sogenannte innere Seitenwechseln, nennen Sie das. Also wir können mit unterschiedlichen Ich-Seiten von uns identifiziert sein. Das kennt man auch, denke ich. Die meisten werden das kennen. Nach dem Motto, ich möchte gerne Schokolade essen, sagt meine eine Seite. Und die andere Seite sagt dann, ich fühle mich aber ganz schlecht, wenn ich Schokolade gegessen habe, weil es vielleicht zu viel war. Ja, wann wird dieses innere Seitenwechseln für uns ungesund? Ist es schon ab Punkt 1 ungesund oder ist das normal? Und ja, wo kann man das erkennen?
Nein, wir wechseln die Seiten automatisch. Also das ist überhaupt nicht ungesund, das ist gesund. Das Problem ist, wenn dieser Seitenwechsel extrem wird und es uns nicht auffällt, dass wir einen Seitenwechsel gemacht haben. Sie haben gerade das schöne Beispiel eben genannt. Wenn ich fest davon überzeugt bin, heute esse ich am Abend keine Schokolade, dann bin ich mit einer Ich-Seite identifiziert, die davon überzeugt ist, heute Abend nicht. Jetzt komme ich aber nach Hause und ich gucke Fernsehen. ansehen und ich merke, die Schokolade beginnt mich irgendwie zu rufen. Meine Gedanken beginnen zu kreisen. Ja, so, das kennt ja wahrscheinlich, kennt fast jeder. Und wenn ich dann Schokolade esse und das ungeliebte Kind hat eine Kopplung mit der Schokolade, also ich esse nicht nur Schokolade als Genuss, das ist ja wunderbar, aber dann kann ich auch stoppen. In dem Moment, wo ich mich automatisiert fühle, wo ich merke, ich kann nicht mehr stoppen, bin ich plötzlich nicht mehr mit der Seite identifiziert, die sagt, ich will heute Abend keine Schokolade essen, sondern ich bin mit der Seite identifiziert, die sagt, ich will Schokolade essen und zwar sofort und ganz viel. Da ist es kein Genuss mehr, da ist es eine emotionale Notwendigkeit. Ich brauche die Schokolade, um mir etwas zu geben, Trost, Beruhigung, was auch immer. Und wenn diese Seitenwechsel zu extrem sind und mir fällt nicht auf, dass ich in diesem Seitenwechsel-Ping-Pong-Spiel bin, dann kann ich das jahrzehntelang machen. Am Morgen wache ich dann auf und denke, heute gibt's nur Salat und Wasser, so, bis zum Abend und dann esse ich wieder Schokolade. Und so gehe ich hin und her und das nimmt ja bei einigen Menschen, so war es bei mir auch, ganz, ganz leidvolle Züge an. Man kann sich an diesen Ersatzbühnen, auf diesen Ersatzbühnen, diesen Aktionismusbühnen sein Leben lang aufhalten. Und das ist sehr schade, weil wir verpassen unser Leben, weil wir immer in diesem Ping-Pong-Spiel sind, in dem Seitenwechselspiel.
Frau Sanchez, in Ihrem Buch haben Sie eine Geschichte, die nennt sich Die versteckten Perlen, wo Sie auch nochmal auf diese Dynamik zwischen dem Leiden und der Kraft, auch die in diesem Leiden enthalten sein kann, aufmerksam machen. Ich würde diese Geschichte, weil ich sie sehr schön fand, einmal vorlesen. Und zwar geht sie so, sie ist von dem libanesisch-amerikanischen Dichter Khalil Gibran. Die Perlen. Eine Auster sagte zu einer zweiten Auster neben ihr, ich trage einen großen Schmerz in mir. Er ist schwer und rund und ich bin in Not. Und die andere Auster antwortete, selbstgefällig und übertrieben, dem Himmel und Meer sei Dank, ich trage keinen Schmerz in mir. Ich bin wohlauf und unversehrt, von innen wie von außen. Im selben Moment kam eine Krabbe vorbei, hörte die beiden Austern und sagte zu der, die von innen und von außen wohlauf und unversehrt war, ja, du bist wohlauf und unversehrt, aber der Schmerz, den deine Nachbarin erduldet, ist eine Perle von berauschender Schönheit. Frau Sanchez, ist das auch Ihre Überzeugung, dass in dem Schmerz eines Menschen sehr viel Schönheit steckt?
Ja, und auch das sage ich, möchte ich wirklich immer wieder betonen, mit viel Respekt. Wenn mir damals, als ich eben noch sehr stark gelitten habe in dieser sehr dunklen Zeit, wenn mir da jemand gesagt hätte, da ist doch eine Perle drin, dem hätte ich eine Ohrfeige gehauen. Also das, man muss immer gucken, von wo aus kommt man gerade oder von welcher Richtung nähert man sich gerade an. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn es nicht darum geht, das Ganze, nur die Fassade anzumalen, wenn es darum geht, dem Schmerz einen Ausdruck geben zu können, der heilsam ist, wenn wir nicht in einer Leidensschleife, in einer Schmerzschleife kreisen, sondern wenn wir, wie ich vorhin sagte, in der Selbstbegleitung an den tiefsten Punkt kommen können, auf die ursprüngliche biografische Szene. Und da spielt es keine Rolle, ob wir die noch erinnern oder nicht, denn unser Körper war überall dabei. Wir haben einen ganz zuverlässigen Zeitzeugen, unser innerer Körper. Und wenn wir dem folgen bis zum Ursprung, dann können wir Emotionen ausdrücken, die in unserer Biografie, in der ersten Kindheit, wie ich sie nenne, nicht möglich waren, dass sie ausgedrückt wurden. Das war als Kind nicht möglich. Als Kind mussten wir irgendwie gucken, dass wir passend sind und uns bewegen können in dieser Familie. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, sondern eine unbewusste. Aber im Nachhinein können wir diese Kindseiten, und das sind ja die Seiten, unter denen wir leiden, kein erwachsener Mensch würde eine ganze Packung Kekse essen, wenn wir wissen, danach geht's uns schlecht. Wenn wir sie essen, sind wir nicht im Erwachsenengeist in uns gerade präsent, sondern es sind jüngere Seiten in uns. Und wenn wir die begleiten, haben wir die Möglichkeit, uns eine zweite Kindheit zu schenken. Nicht aus dem geliebten Kind heraus, nicht indem wir Glaubenssätze einfach nur drehen, indem wir versuchen, aus dem ungeliebten Kind ein geliebtes Kind zu machen, weil das ist immer noch sehr gewaltvoll, auch wenn es sehr liebevoll erscheint, sondern indem wir dem ungeliebten Kind ein Daseinsrecht geben, aus einer Instanz heraus, wo wir nicht identifiziert sind mit diesem Kind. Das kann man lernen, diese Selbstbegleitung kann man lernen. Und dann offenbaren sich dort Perlen. Weil wir kommen uns selbst sehr, sehr nah. dieses Mitgefühl, von dem ich vorhin auch sprach, was da für uns entsteht, lässt uns in uns selbst Platz nehmen. Wir können in unser Leben erwachen. Und das ist nicht verklärt, das ist ganz real und geht erstmal durch steinige Landschaften, aber wir kommen bei uns an. Es entsteht ein Frieden, es entstehen auch Impulse. Leben will sich ja entfalten. Wenn wir mehr an unseren Wesenskern herankommen können, spüren wir Impulse. Und dann müssen wir nicht ständig überlegen, wo will mein Leben mit mir hin, sondern wir fühlen, da will mein Leben mit mir hin. Das Leben ist hier und eben nicht dort, wie ich vorhin sagte.
Und welche Rolle spielt dabei die authentische innere Demokratie, wie Sie das so schön genannt haben?
Ja, die authentische innere Demokratie besagt nichts anderes, als dass ich allen Seiten in mir ein Daseinsrecht zubillige. Das klingt so leicht und es gibt ja auch dieses Konzept oftmals in der Spiritualität auch, alles darf da sein. Aber meine Erfahrung ist, dass ganz oft es benutzt wird, es aber nicht im Kern wirklich gelebt wird. Denn wenn wirklich alles da sein dürfte, wenn jede Persönlichkeitsseite gleichberechtigt ist oder gleichberechtigt wäre, dann hätte Wut, Traurigkeit und Angst exakt denselben Stellenwert wie Freude. Aber das hat es ja nicht. Wir streben ständig nach der Freude. Und nichts gegen Freude, wie ich auch oft sage, das ist ja wunderbar. Aber daran kann ich sehen, dass ich immer wieder parteiisch werde. Wir sind in der geliebten Kindspur drin und wir bekommen es oft nicht mit. Das ist unglaublich versteckt, weil es oft so liebevoll daherkommt. Die authentische innere Demokratie ist eine Haltung. Und eine Haltung kann man nicht machen, sondern sie entsteht. Ganz langsam auf dem Weg, indem ich immer wieder merke, dass ich überhaupt nicht alles da sein lassen kann, dass ich total parteiisch bin. Damit ist nichts verkehrt. Wenn ich merke, dass Klienten von mir eben sagen, Mensch, ich glaube, jetzt bin ich wieder ganz im geliebten Kind, dann versuche ich eben zu ermutigen, ja, sei noch mehr im geliebten Kind. Sei noch parteiischer. Lass uns die Seite, die Freude haben will, die Leichtigkeit haben will, lass uns die erkunden. Denn die Tatsache, dass sie jetzt ja hier nicht das bekommt, löst ja was aus. Und ganz oft, wie ich vorhin meinte, ist eine Angst da. Wenn ich mich nicht leicht fühle, wenn ich traurig bin, dann kann ich nicht in mein Leben. Aber die Traurigkeit oder alle chronischen Symptome, unter denen wir leiden, das Problem liegt nicht an den Symptomen. Das Problem ist, wir haben keine Begleitungskompetenz. Wir können ihnen nicht begegnen. Traurigkeit ist erstmal nur Traurigkeit. Wenn ich aber daraus eben viel mache, ich werde ewig traurig sein. Ich komme nicht in mein Leben, ich bleib immer alleine. Ich kann nie Freude empfinden. Dann muss ich auf etwas zurückgreifen, was ich am Anfang meines Lebens in den ersten Jahren erlebt habe. Wir kommen nicht traurig auf die Welt. Und dann ist auch das eine Zeitzeugin. Und wenn ich authentische innere Demokratie langsam aber sicher durch die Selbstbegleitung in mir entstehen lasse, dann ist es nicht mehr wichtig, ob ich mich an einem Tag gut fühle oder an einem anderen Tag nicht gut fühle. Ich habe die Nähe zu mir selbst. Und das ist ein Boden, der trägt. Der andere Boden, ich will, dass es mir gut geht, ist viel zu dünn. Da brechen wir ständig ein. Das Leben ist nicht nur rosarot.
Ja, das hat man auch am Beispiel von der Lisa gelesen oder lesen können in dem Buch, was das für Gefühle sind, die einen dann auch begleiten können, wenn man diesen, ich sag mal, Heilungsweg beschreitet und dann auch dieses Konstrukt in sich vom geliebten und ungeliebten Kind erkennt. Können Sie noch mal sagen, was sind das für Gefühle, zum Beispiel bei Lisa, die dann vor allem aufgetreten sind, als sie das für sich dekonstruiert hat, sich selber?
Bei Lisa war es so, dass sie aus einem sehr stark christlich geprägten Umfeld kam und dass sie sehr früh in ein Denk- und Fühlmuster eingetreten ist als Kind, dass sie ein guter Mensch sein sollte und natürlich auch sein wollte. Und womit Lisa gar nicht klarkam, war, dass sie Neid empfunden hat, wenn sie mit Menschen gesprochen hat, die bestimmte Dinge haben, die sie nicht hatte. Und sie hat mächtige Kritiker aufgebaut, die sie dann eben verurteilt haben, damit sie wieder auf die geliebte Kindspur kommt, ein guter Christ zu sein, in Anführungsstrichen Christ, weil ich verstehe unter Christ an der Stelle was anderes. Aber für sie war das so. Und sich mit ihrem ungeliebten Kind zu beschäftigen, war ganz, ganz wichtig, weil Lisa hat erfahren können, dass die Seite in ihr, die sie damals eben immer als egoistisch auch erlebt hat, wo sie meinte, Gott, ich bin so egoistisch, wenn die Menschen wüssten, wie ich eigentlich bin, dann würden die sich abwenden. Und ich habe sie dann eingeladen, lass uns doch die Egoistin in dir noch mehr erkunden. Was ist, wenn du mal ganz egoistisch sein kannst? Was für Sätze sind da? Welche Bilder sind da? Und so weiter. Und dann war eben eine sehr, sehr radikale Persönlichkeitsseite da, die immer wieder gesagt hat, ich will, ich. Und langsam durch die Selbstbegleitung kam Lisa dahin, dass sie in ihrer Kindheit ich überhaupt nicht sagen durfte. Es gab immer nur ein Wir. Weil ich sagen war verpönt, das war eben egoistisch. Diese Ich-Seite aber war eine Seite, die im Mangel lebte. Und dieser Mangel hatte verdammt nochmal seine Berechtigung. Sie ist an manchen Punkten nicht satt geworden. Bevor wir sagen, müssen wir doch erstmal ich sagen dürfen. Sodass Lisa erfahren hat, mit dieser egoistischen Seite ist gar nichts verkehrt. Und die Kraft des ich will, war eine ganz wichtige Kraft, die sie im Laufe ihres Heilungswegs nutzen konnte, auch um sich zum Beispiel abzugrenzen. Um Nein sagen zu dürfen. Wenn ich wirklich Nein sagen kann, kann auch nicht wirklich Ja sagen. Es begann also ein ganz anderer Prozess der Lebendigkeit in ihr, präsent zu werden, dass sie nicht in dem Zimmer hängen geblieben ist, egoistisch zu sein, sondern dass sie gemerkt hat, dass der Egoismus eigentlich nur eine verletzte Kindseite war. Und als die langsam heilen konnte, konnte sie die Kraft des Ichs für sich nutzen, jenseits von dem, was wir Egoismus nennen, sondern in einer Selbstbestimmtheit. Und das ist kraftvoll, das ist wunderbar.
In Ihrem Buch konnte man auch lesen, dass Kinder von ihren Eltern sehr gestört werden können in ihrer eigenen Wahrnehmung. Sie geben da ein Beispiel, wie ein Kind zum traurigen Vater kommt und der Vater dann antwortet, vielleicht mögen Sie es beschreiben dieses Beispiel. Mhm. Inwiefern können Eltern zu Störfaktoren bei der Wahrnehmung ihrer Kinder werden?
Ja, der Vater in dem Buch, der meint das ganz, ganz liebevoll. Dem geht es nicht gut und er kommt nach Hause und das Kind merkt, meinem Papa geht es nicht gut. Das Kind hat eine Wahrnehmung, eine innere Wahrnehmung. Und das sagt ihm dann zum Vater, dir geht's nicht gut, bist du traurig? Und der Vater versucht, das Kind zu schützen, das kann ich auch sehr verstehen, dass er das tut, und sagt, nein, mir geht es gut. Und das Problem ist, jetzt hat das Kind zwei Informationen. Eine Information aus dem Inneren, dass das Kind spürt, hier stimmt doch etwas nicht, und eine äußere Information von, es ist alles in Ordnung. Welcher Information soll das Kind denn jetzt folgen? Und auch wenn wir als Eltern das in bester Absicht machen, lohnt sich auch da die Frage, aus welcher Motivation heraus tue ich das eigentlich? Denn wenn ich sage, ich mache das, um mein Kind zu schützen, dann gibt es vielleicht Mittel und Wege, das zu tun, den Schutz auch zu geben. Es gibt ja Themen, die gehören nicht in Kinderohren, das kann ich verstehen. Aber vielleicht gibt es Mittel und Wege, die Wahrnehmung bei meinem Kind dennoch zu respektieren und sie und ihr auch ein Daseinsrecht zu geben. Wenn ich zum Beispiel sage, du hast völlig recht, ich bin traurig. Es ist gerade viel los, aber ich möchte das gerne in diesem Moment mit mir selber ein bisschen mehr abmachen. Aber du hast völlig recht. Dann ist es auch eine Möglichkeit zu schützen und eben nicht zu sagen, alles ist in Ordnung und das Kind emotional in eine Verwirrung zu bringen. Mhm.
Vielleicht zum Schluss des Gespräches nochmal so kompakt und zusammengefasst, wie das bei diesem Thema möglich ist. Was können wir denn machen, um unser emotionales Schutzprogramm aufzulösen oder beziehungsweise zu erkennen? Was ist da das Werkzeug, Wie können wir das schaffen?
Genau. Ich finde wunderbar, dass Sie das fragen, weil eigentlich diese Frage wird mir ganz oft gestellt. Was muss ich denn jetzt machen und wie kann ich es schaffen?
Und ich bin in der geliebten Kind-Thematik offensichtlich.
Genau. Und und das ist auch wunderbar, damit ist überhaupt nichts verkehrt. Das ist so. Meine Empfehlung wäre, erstmal die Seite erkunden, die etwas schaffen möchte. Es geht nicht darum, dass alles beim Alten bleibt. Das wäre ja nur das Gleiche in Grün. Wenn ich im ungeliebten Kind hänge, bin ich auch noch im Schutzprogramm. Aber was ich empfehlen würde, wäre tatsächlich die Absicht, die wir haben, uns selbst anzunähern, zu hinterfragen. Wenn ich zum Beispiel merke, es geht mir nicht gut und ich bin sofort dabei zu überlegen, welches Buch kann ich mir kaufen, was muss ich jetzt machen und so weiter, dann würde ich erst mal empfehlen, halte kurz inne und überprüfe, welche Seite in dir jetzt gerade aktiv ist. Weil vielleicht geht es nicht darum, in Aktion jetzt gerade zu treten, sondern vielleicht geht es darum, erst mal stehen zu bleiben und wahrzunehmen, mir geht's nicht gut. Was heißt denn das eigentlich? Habe ich Angst? Bin ich traurig? Bin ich wütend? Was genau heißt denn das, es geht nicht gut? Und wenn ich das für mich klarer habe, dann kann ich ja immer noch ein Buch kaufen und dann kann ich immer noch auf Seminare gehen oder wo auch immer hingehen. Ich würde sehr empfehlen, die Motivation, die Absichten, die wir haben, zu hinterfragen, weil in der Regel hinterfragen wir die negativen Motivationen und nicht die positiven. Aber beides gehört zum Schutzprogramm.
Frau Sanchez, ich möchte das Gespräch gerne beenden mit den Worten, die auch Sie in Ihrem Buch gewählt haben als Schlussworte des persischen Dichters und Sufi-Meisters Rumi. Ich finde ein sehr schönes Zitat. Das, wonach du dich sehnst, sehnt sich auch nach dir. Frau Sanchez, in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für den Besuch hier.
Vielen Dank. Danke, Frau Lambert.